Gut, wir nehmen uns ein paar Minuten Zeit für unsere weitere Bibelbetrachtung. Wir sind unterwegs im Matthäusevangelium, steigen heute ja in Kapitel 9. Kapitel 9 gehört zu einem Abschnitt, den man so zusammenfassen kann, von dem Kapitel 8 bis 10 werden uns Antworten gegeben, sozusagen gibt uns Matthäus Antworten auf die Fragen, die im Zusammenhang mit Jesus entstehen, und zwar Fragen seitens der Juden: Wie können wir sicher sein, dass du, Jesus, tatsächlich der verheißene Messias bist? Welchen Beweis bringst du, um das zu bestätigen? Und wenn wir zurückblicken auf die letzten Bibelstunden und auf denen, die noch kommen werden, dann merken wir, dass es eigentlich darum geht. Und gerade in Matthäus ist es weniger chronologisch, das heißt so eine Zeitabfolge, sondern es ist mehr thematisch zusammengestellt. Und so hatten wir das schon gesehen am Anfang des Kapitels 8, dass Jesus deutlich zeigt, auch der Bevölkerung damals, den Menschen, er hat Macht als Messias über verschiedene Bereiche des Lebens. Angefangen, er hat Macht über Krankheiten. Und da haben wir in Kapitel 8, Verse 1 bis 15 gesehen, wie er jemanden vom Aussatz befreit, dass er von Lähmung Menschen befreit, dass er über die Krankheiten, wie einfache Krankheiten unseres täglichen Lebens, wie das Fieber stillen kann. Weiter haben wir gesehen, dass Jesus die Macht hatte und hat das auch gezeigt über die Dämonen. Und zwar zweimal, in Kapitel 8 wird es deutlich, einmal im Kapitel 8, 16 und 17, einmal ganz kurz und dann die letzte Bibelstunde, als wir hier gemeinsam betrachtet haben, wo es deutlich wurde, Jesus hat die Macht, er befiehlt sie, er hat über die Macht. Letztes Mal haben wir sogar Einblicke bekommen, dass die Dämonen das alle genau wissen. Und als sie Jesus, den Sohn Gottes, vor sich gesehen haben, hatten die schon Angst gehabt, dass er so weit ist, schon die zu richten. Weil die wissen, irgendwann mal werden die von dem Sohn Gottes gerichtet. Und jetzt erblicken die Jesus und sagten ja in Kapitel 8, willst du jetzt schon uns quasi richten? Und das war ja noch nicht so weit. Aber die wissen, es kommt die Zeit, da wird der Sohn Gottes auch diese dämonische Welt richten. Dann haben wir gesehen in Kapitel 8, Jesus hat Macht über die Naturgewalten, als er unterwegs auf dem See ist. Mit einfachem Wort wird gestillt der Sturm. Und wir waren jetzt in Urlaub diesen Sommer und waren öfters mit meinem Sohn draußen, entweder auf so einem kleinen Boot oder auf so einer aufblasbaren Insel. Und irgendwie war das doch häufig wellig dieses Jahr. Und wir saßen noch ein bisschen weiter raus ins Meer und das wurde immer welliger und welliger. Und dann sagt er mir, stell dir das mal vor, guck dir das Ganze an und dann wird das plötzlich innerhalb einer Sekunde still. Nur weil Jesus gesagt, sei still. Ja, dass selbst diese Naturgewalten dem gehorchen. Jesus hat Macht darüber. Und jetzt in dem heutigen Text erreicht diese Machtdemonstration Jesu ihren Höhepunkt. Eins der vielleicht wichtigsten Demonstrationen, die Jesus damals den Leuten, aber auch für uns so wichtig ist, wo er zeigt. Und dazu lesen wir uns den Text aus Kapitel 9, Verse 1 bis 8. Ein sehr bekanntes Ereignis, gerne in der Kinderstunde erzählt. Vielleicht nicht unbedingt aus dem Matthäusevangelium, sondern dieses Ereignis wird in allen drei Evangelien erwähnt, weil es so wichtig ist. Wir lesen zusammen, wenn wir es projizieren können, wäre gut, aus der Luther 84 Übersetzung. Matthäus Kapitel 9, 1 bis 8. Da stieg er, also Jesus, in ein Boot und fuhr hinüber und kam in seine Stadt. Und siehe, da brachten sie zu ihm einen Gelähmten, der lag auf einem Bett. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, einige unter den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, dieser lästert Gott. Als aber Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr so Böses in euren Herzen? Was ist denn leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, stehe auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden die Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, stehe auf, hebe dein Bett auf und gehe heim. Und er stand auf und ging heim. Als das Volk das sah, fürchtete es sich und pries Gott, der solch eine Macht den Menschen gegeben hat. Das ist der Text von heute. Welche Macht zeigt Jesus jetzt den Menschen um ihn herum und vor allen Dingen den Schriftgelehrten? Um welche Macht geht es hier? So einfach die Frage wahrscheinlich, ja? Lass uns die mal aussprechen, die ist so wichtig. Welche Macht? Lauter, die Sünden zu vergeben. Das war klar an dieser Stelle. Wir lesen im Neuen Testament gar nicht so oft, dass Jesus das so deutlich ausspricht. Wo haben wir das noch im Neuen Testament? Wo spricht Jesus noch sehr klar und deutlich? Wem vergibt er noch und sagt, dir sind deine Sünden vergeben? Sagt er das? Schächer am Kreuz? Nee, da sagt er noch, mit mir wirst du im Paradies sein. Wir wissen das. Aber an sich dieses Wort, jemand sagte schon, einer Frau, der Sünderin, ne? Richtig, sagt er so, und an dieser Stelle, sehr deutlich und klar, dir sind deine Sünden vergeben. Er zeigt, dass er eine noch viel größere Macht hat, die noch viel wichtiger ist für uns, nämlich die Macht, uns Menschen unsere Sünden zu vergeben. Dieser Abschnitt ist so wichtig, liebe Geschwister, für uns, dass wir das wissen. Denn das ist doch der Satz, an dem wir uns so sehr festklammern und der so wichtig für uns ist, den wir immer wieder betonen, den wir immer, wenn wir ans Kreuz zeigen, darum geht es doch immer. Jesus vergibt Sünden. Und das ist so dieses Ereignis hier, wo das uns so deutlich hier wird. Er vergibt die Sünden. Und das hat etwas, was die Schriftgelehrten an dieser Stelle so aufgebracht hat, was sie nicht verstanden haben, denn die wussten, Sünden vergeben kann nur Gott. Ja, nur Gott kann das. Und hier zeigt Jesus eigentlich in diesem Abschnitt, wofür er eigentlich gekommen ist. Ja, und hier heißt es, als er diesen Blinden oder diesen Gelähmten da sieht, sagt, sei getrost. Und dann sagt er, wie spricht er ihn an? Plötzlich jetzt schon, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist doch das, wovon Johannes eigentlich spricht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht an. Die ihn aber annahmen, was ist mit denen passiert? Denen gab er Macht, was? Gottes Kinder zu werden. Und was sagt Jesus hier? Mein Sohn. Das ist doch göttlich. Hier wird doch deutlich, da spricht Gott. Er spricht zu dir, mein Sohn, die sind deine Sünden vergeben. Merkt ihr, was für ein wichtiger Abschnitt an dieser Stelle ist, was hier geschieht. Kommen wir kurz zurück jetzt zu dem Text. Also das will Jesus hier demonstrieren, seine Macht, Sünden zu vergeben. Lass uns jetzt mal am Anfang des Textes gehen und ein bisschen versuchen, soweit wir kommen, durchzugehen. Also, wir lasen in Vers 1, da stieg er, also Jesus, in ein Boot und fuhr hinüber und kam in seine Stadt. Jesus kommt also zurück über den See. Wir haben gelesen, wo er letztes Mal war, hat dort zwei Besessene geheilt und wird jetzt von den Menschen von dort weggetrieben. Wir wollen dich nicht haben, Jesus. Ja? Geh bitte weg, geh weg. Und er fährt jetzt über den See und kommt, wir lesen hier, in seine Stadt. Es ist seine Stadt. Es ist Bethlehem? Es ist Nazareth? Nein. Aber er kommt in seine Stadt. Wo kommt er hin? Bitte? Kapernaum. Lesen wir hier nicht, aber gut ist, wir haben ja andere Berichte. Wir haben den Markus und wir haben den Lukas-Evangelium und die beschreiben, dass es in Kapernaum war. Ich habe mich gefragt, warum seine Stadt? Warum ist Kapernaum seine Stadt? Und ich habe mich irgendwie ein paar Gedanken schon gemacht über diese Stadt. Was hat sie was Besonderes? Was war seine Stadt? Es war Kapernaum. Und vermutlich wohnte Jesus dort bei den Verwandten des Petrus. Denn dort war er vorher und hat ja auch die Schwiegermutter des Petrus gehalten. Wahrscheinlich war er im Haus des Petrus. Das erfahren wir aus dem Markus-Evangelium. Aber warum gerade Kapernaum? Und wir haben Einblicke schon bekommen, als wir Kapitel 4 durchgenommen haben. Und da haben wir Folgendes gelesen. Und Jesus verließ Nazareth. Da, wo die Leute ihn eigentlich überhaupt nicht angenommen haben. Es war einer von ihren. Und man sagt ja, dort wurde er auch eigentlich gar nicht so akzeptiert. Und er verlässt Nazareth. Und das lesen wir in Matthäus 4, Verse 13 bis 16. Und er verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht, das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa, das Volk, das im Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Was für eine Besonderheit oder was für ein Privileg für diese Stadt Kapernaum. Jesus, der Sohn Gottes, bleibt nicht irgendwo in Jerusalem, in irgendeiner Stadt. Nein, ein Ort, wo Menschen nicht gerne hingehen. Ein Ort, wo die Menschen nicht beliebt sind. Aber Jesus macht diesen Ort zu seiner Stadt und geht dahin. Was für ein Segen für diese Stadt, dass Emmanuel, der Gott mit uns heißt, dort über einen langen Zeitraum tätig war. Ich habe mir gedacht, doch Segen ist immer auch mit Verantwortung verbunden. Und wisst ihr, es dauert hier gar nicht so lange. Es dauern nur 2 Kapitel weiter. Und dann erwähnt Jesus Kapernaum. Und zwar seine Stadt. Und wisst ihr, wer über diese Stadt spricht? Und zwar, er spricht Wehrufe über galiläische Städte aus. Und unter anderem über Kapernaum, seine Stadt, die er nennt. Und dann sagt Jesus Folgendes. Und du, Kapernaum, also in Matthäus 11, 23, 24. Und du, Kapernaum, wirst du bis zum Himmel erhoben werden? Eine Frage. Du wirst bis in die Hölle hinuntergestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Taten geschehen wären, die in dir geschehen sind, Es stünde noch heutigen Tages, doch ich sage euch, es wird dem Land der Sodoma erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als dir. Mich hat das sehr ergriffen, als ich es gelesen habe. Der Sohn Gottes, der so viel Zeit da verbracht hat, so viel gepredigt hat, die Menschen haben so viel gesehen, aber haben Jesus nicht als ihren persönlichen Erretter erkannt und wirklich angenommen, so dass Jesus so ein Urteil über die Stadt sprechen muss. Und ich habe mich gefragt, wie viel Segen erleben wir heute? Erleben wir heute in Europa? Erleben wir heute in Deutschland? Erleben wir vielleicht konkret in Kreis Lippe und in Detmold? Wie viele gläubige Menschen haben wir um uns herum? Wie viele Gemeinden? Bin aufgefallen, wenn ihr jetzt, egal in welche Richtung ihr fährt, ich glaube alle 2 Kilometer, noch nicht mal 2 Kilometer, steht eine Gemeinde, wo frei das Evangelium verkündigt wird. Vergleicht das mal mit Pamir. Da muss man suchen, wo die Menschen sind irgendwo. Und wir sind so viele hier, so viel Segen erleben wir hier. Wir hören ständig das Evangelium. Ich kriege das im betreuten Wohnen mal mit. Ja? Die haben also 5-mal die Woche hören die da die Andacht. Also plus Sonntag dann. Ne? So, komm nach Hause, stell noch SW-Radio an und so weiter. Uns geht es ja genauso. Wir schalten an, wir hören so viel. Wir sind so gesegnet, dass wir das Evangelium hören. Aber welche Auswirkungen hat das? Welche Auswirkungen hat das auf uns? Wie verändert das unser Leben? Und ich habe mir gesagt, lass es unser Gebet sein, für mich persönlich und für uns alle, dass doch nicht so ein Urteil über uns gesprochen wird, dass wir diese Chance nutzen, dass wir diesem Sohn Gottes in unserem Leben Raum geben und dadurch in unserer Stadt, in unserem Dorf hier und auch in unserem Land. Ich glaube, das ist ernstlich mal dran, dafür zu beten. Denn nur weil das Evangelium in Freiheit gepredigt wird, das heißt, es ist immer noch nicht, dass es auch angenommen wird. Und so ging es Kapernaum, da wo Jesus seine Stadt nennt. Und schon wieder ist er dort und verrichtet großartige Wunder. Vielleicht etwas, was wir so für uns mitnehmen sollen. Auch heute einfach, dass wir verantwortlich mit diesem besonderen Segen umgehen, den wir hier, ihr Lieben, haben. Bei uns in der Gemeinde hier, bei uns in Detmold, in Kreis Lippe und in Deutschland. Dass das für uns vielleicht auch ein Weckruf heute sein könnte. So, und jetzt ist Jesus dort, wir erfahren aus einem anderen Evangelium, Jesus ist dort in Kapernaum, in seiner Stadt, in einem Haus. und ist dort. Und wir lesen hier in Vers 2, und siehe, da brachten sie zu ihm einen Gelähmten, der lag auf einem Bett. Und wenn, dadurch, dass wir nicht nur Matthäus-Evangelium haben, sondern auch Lukas und Markus, und da erfahren wir ein bisschen mehr. Und da heißt es, und es versammelten sich viele, so dass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür, und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachte einen Gelähmten, von Vieren getragen. Also vier Männer waren da. Man nennt die auch heute vier Freunde. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten, weil es voll war von den Leuten, bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Also, die lesen wir, Menschen bringen diesen Gelähmten zu Jesus. Auch da glaube ich, da haben wir schon so oft auch dieses da Anwendung schon gemacht für unser Leben, auch von diesen Freunden, was sie alles gemacht haben. Und dass ich heute so saß und euch, ihr lieben Brüder, da gesehen habe auf den Bildern und mit unterwegs sein in Pamir und so weiter, dachte ich, ach guck, ich glaube, da sind die vier Freunde. Ne? Denn was haben diese Menschen dort gemacht? Was habt ihr dort gemacht? Ihr habt andere Menschen zu Jesus gebracht. Zu Jesus gebracht, damit er an ihnen wirkt. Und ich dachte auch, das Zweite, was wir für uns heute auch so mitnehmen können, auch aus dieser Stelle, da brachten diese Männer, vier Männer, ihren Freund oder wer auch immer, die Bibel sagt uns nicht, wer das ist, aber sie bringen diesen Gelähmten zu Jesus. Ja, und zwar, die scheuen nichts. Ja. Sie gehen dahin, und das war wahrscheinlich fremdes Haus auch, kann ich mir vorstellen. Ja. Denn Lukas sagt, dass die haben die Ziegel weggemacht oben. Ne? Also Ziegel weggemacht und bloß irgendwo da ist ein Loch, da wollen wir. Wir wollen diesen Menschen zu Jesus bringen. Und da scheuen wir keine Mühe. Wollen wir auch, ihr Lieben, Menschen zu Jesus bringen. Vielleicht an dieser Stelle, wann hast du jemanden zum letzten Mal zu Jesus gebracht? Mit viel Mühe und Anstrengung. Vielleicht ist es heute dran zu überlegen, wo habe ich nachgelassen, wo ich jemanden nicht mehr zu Jesus bringe, weil ich müde geworden bin. Vielleicht, weil du gedacht hast, bringt das noch was? Vielleicht hat das keinen Sinn? Dann soll uns Jesus, will uns Jesus heute ermutigen, durch diese vier Freunde, bringt weiterhin Menschen zu Jesus. Bringt es, gib nicht auf. Lass uns heute uns ermutigen, gegenseitig weiterhin für Menschen zu beten, für sie zu beten, sie zu Jesus zu bringen, damit er sie gesund macht. Lass uns dranbleiben, dass wir das tun und das umsetzen. Und ich denke, das wäre gut, wenn wir für diese zwei Dinge einfach beten. Ich würde an dieser Stelle einfach mal Schluss machen für heute, dass wir diese zwei Dinge mitnehmen und dann später nächstes Mal vielleicht im Text weitergehen. Aber dass diese zwei Dinge lernen. Einmal als Beispiel von der Stadt Kapernaum, dass wir das schätzen, was wir haben, die Besonderheit, dass heute Glaubensfreiheit bei uns herrscht, dass wir so viele Gläubige haben, dass wir das Evangelium hören und dass uns diese vier Freunde erstmal ein Beispiel sein können, dass wir nicht müde werden, dass wir uns anstrengen und viel daran setzen, andere Menschen zu Jesus zu bringen. Und wie das geschieht, das kann sehr unterschiedlich sein. Wir tun das ja immer wieder, indem wir heute so zum Beispiel gebetet haben. Wir haben die ganze Gemeinde vorhin zu Jesus gebracht, dass sie ihnen, dass das dort die Möglichkeit gegeben wird für einen Versammlungsraum. Wir beten immer wieder hier für Kranke. Und wir beten für Menschen, für Kinder, für Eltern, dass sie zu Jesus kommen. Ich bin auch so dankbar, dass es in meinem Leben Menschen waren, die mich zu Jesus gebracht haben. Das war mein Opa, für den ich so dankbar bin, der mich zu Jesus gebracht hat. Wie? Er hat mir das Evangelium geschenkt hat als Comic. Das war sein Bringen, mich zu Jesus, seine Anstrengung. Ich kann mich erinnern an meinen Freund, der so treu war. Bis heute sind wir befreundet, über 30 Jahre. Aber dieser Freund hat mich zu Jesus gebracht. Er hat mir gesagt, Alex, komm zur Evangelisation, du musst da mitkommen, du musst hören, was sie da erzählen. Das war ein Freund. Lass uns auch so ein Freunde sein und dafür beten, dass Gott uns zu solchen macht. Vielleicht schließen wir das auch mit einer Gebetsgemeinschaft, dass wir diese Dinge in lauten Gebeten auch äußern können und füreinander beten können. Lass uns aufstehen und beten. Danke, lieber Vater, von ganzem Herzen für dein gnädiges Handeln an uns. Danke, dass wir die frohe Botschaft des Evangeliums hören durften und immer noch hier hören in unseren Räumlichkeiten, dass wir da verkündigen dürfen, Herr, dass du deinen Sohn gesandt hast, damit wir leben dürfen. Danken dir von ganzem Herzen, dass wir in einem Land leben, wo diese Glaubensfreiheit herrscht, wo wir das frei davon erzählen dürfen. Wir danken dir für so viele gläubige Menschen hier in unserem Ort, in unserem Dorf, in unserer Stadt. Danke dir für jede Gemeinde, die hier ist, Herr, wo dein Name verkündigt wird, wo du, Jesus, im Zentrum bist. Danken dir für jede einzelne Gemeinde in unserem Land, Herr, in ganz Europa. Wir wollen dich bitten, Herr, dass wir mit dieser Freiheit, mit dieser Botschaft, mit der Fülle des Evangeliums richtig umgehen. Jesus, dass noch viele Menschen, Herr, deinen Ruf ernst nehmen und das auch annehmen für sich und dass du ihr Herr und Erlöser wirst. Und wollen dich bitten für uns, die wir hier sind, dass wir auch solche Freunde werden, solche Menschen, die andere zu dir bringen, Jesus, dass wir keine Mühe davor scheuen, dass keine Anstrengung, dass nichts uns wirklich zu teuer erscheint, damit Menschen wirklich dich kennenlernen. Wir wollen von dir erbitten heute, dass du uns dabei hilfst, dieses Feuer, Herr, diese brennende Feuer für das Evangelium, dass es immer wieder neu entfacht und dass wir diese brennende Liebe für die Verlorenen immer wieder bekommen. Darum bitten wir dich von ganzem Herzen, verherrliche du dich auch dadurch in unserer Mitte und schenk uns auch diese Kraft, das auch zu tun, jeden Tag aufs Neue, in verschiedenen Arten und Weisen, ob wir persönlich Leute einladen, mit denen sprechen, ob wir dafür beten oder persönlichen Kontakt haben und dahin gehen oder spenden oder was wir auch immer machen. Herr, dass wir dieses Anliegen haben, dass Menschen dich kennenlernen. Herr, tu das und wirke das in uns. Danken dir für diese Zeit, die wir miteinander hatten und bitten dich, dass du uns jetzt in deinen Frieden entlässt. Amen. Amen. Dem Herrn befohlen. Auf Wiedersehen.